Freunde, besser spät als nie, sage ich ja immer. Herzlich willkommen, neue Folge hier auf Plumpe Träume. Und es ist die altbekannte Konstellation. Ich bin Toni und mit am Start ist Anton. Ich glaube, wir haben auch die letzte Folge zusammen aufgenommen, korrekt?
Ich meine ja.
Ja, also liebe Grüße an Alex und Philipp, die sind beide verhindert oder sie haben beide wirklich gar keinen Bock mehr und lassen uns jetzt hier mit allem ein bisschen alleine. Nein, Spaß, sie sind hoffentlich auch bald wieder am Start, aber aus zeitlichen Gründen, wie immer, hat sich das jetzt wieder so ergeben, dass Anton und ich hier sitzen und natürlich ein bisschen über vielleicht ja sogar eine neue Ära sprechen. Anton, wie geht's dir denn erstmal?
Ja gut, danke der Nachfrage, alles super. Ich stecke in den kleinen Urlaubsvorbereitungen. Karneval steht ja hier vor der Tür in Köln.
Deswegen schnell raus.
Los. Deswegen schnell raus. Nein, also tatsächlich, ich feiere keinen Karneval, aber es war jetzt Zufall, weil wir morgen auf einem Konzert sind in Brüssel. Ja, wer uns regelmäßig verfolgt, weiß, glaube ich, wie ich zur Stadt Brüssel stehe. Von daher schnell wieder weg und ab nach Gent danach. Aber gut, fürs Konzert ist es dann mal auszuhalten. Und ja, freue mich. Und aber dementsprechend will ich auch schon mal vorab erwähnen, wir sind hier ein bisschen unter Zeitdruck in dem Sinne, dass im Normalfall ja entweder Alex und ich die Folgen schneiden und Alex ist halt raus diese Woche und ich fahre morgen früh. Heißt, das Ganze wird hier ziemlich uncut wahrscheinlich hochgeladen werden.
Oh Gott.
Nur das Intro vorgeschoben. Also von daher, wir müssen uns anstrengen, Toni.
Oh Gott, ich darf mich nicht verplappern. Na gut, dann gebe ich mir mal größte Mühe. Aber jetzt hast du das gesagt, Anton, jetzt mache ich mir richtig Druck, dass jetzt alles perfekt sein muss. Keine technischen Fehler, nicht mein Hund, der hier irgendwie spontan doch vors Mikro springt oder so. Keine technischen Probleme, ich gebe mein Bestes.
Ja, absolut. Ich bin mir sicher, dass wir das hier hinbekommen als alte königliche Kombination hier. Ja. Toni und Toni.
Ey,
ich glaube, die deutschen Real Madrid-Fans freuen sich.
Mir ist es letztens aufgefallen, dass ich schon über ein Jahr jetzt mit euch Podcast mache. Wie crazy ist das eigentlich?
Ja, krass, ne? Und ich glaube, für Alex müsste es jetzt mittlerweile auch ein Jahr fast sein.
Ich
bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, er ist so im März auch letztes Jahr dazugekommen.
Bisschen später, ja. Und seitdem ist mir auch aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch nie eine schöne Phase irgendwie hatte, seitdem ich den Podcast habe. Also wirklich, seitdem ich Podcast mache, läuft es bei Hertha richtig scheiße.
Ja gut, aber dann, also ich meine, dann, ich will jetzt ja gar nicht irgendwie angeben, wie routiniert und alt ich hier schon wieder bin, aber ich mache den Podcast ja mittlerweile seit fast 6 Jahren.
Krass.
Und ich hatte auch noch keine schöne Phase.
Nein, geil. Oh Mann, also, ey, du machst mir richtig Hoffnung.
Ich meine, überleg dir mal, wir haben den Podcast damals gegründet, mein Bruder und ich, auch krass eigentlich, wirklich 3 Tage, oder beziehungsweise unsere erste Folge war damals zu der Auswärtsniederlage in Augsburg, nachdem dann Ante Čović entlassen wurde und Jürgen Klinsmann Hertha-Trainer wurde. Das war, also unsere zweite Folge war die Übernahme von Jürgen Klinsmann, die Sonderfolge dazu. Und ich meine, was war danach? Corona?
Mhm.
So, dann kann man sagen, okay, in der Corona-Zeit, leere Stadien, Anfangszeit von Bruno Labbadia war ja eigentlich ganz okay, so, ne, aber halt, war halt Corona, davor dieses ganze Klinsmann-Theater, so, und was kam danach? Also, für mich war, glaube ich, der schönste Moment, an den ich mich gerade so erinnern kann, den wir auch per Podcast festgehalten haben, glaube ich, der Klassenerhalt damals unter Pal Dardai mit einem 0-0 gegen Köln. Mhm. Weil ich meine, zur Relegation damals, da hatten wir so eine kleine Podcast-Pause, Philipp und ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da aufgenommen hatten. Da waren wir ja sehr unregelmäßig zu der Zeit. Von daher weiß ich es gerade nicht mehr. Aber für mich so war tatsächlich dieses 0-0 gegen Köln mit Klassenerhalt somit das Schönste. Also von daher, gewöhn dich dran.
Naja, nee. Ich gewöhne mich nicht dran, weil der schönste Moment wird ja spätestens übernächstes Jahr dann der Aufstieg sein. Ne?
Champions League.
Champions League. Champions League 2028. Ist es noch möglich? Ja.
Ja, sicher. Also klar. Ich meine, ich halte ja, die realistischste Route ist, dass wir gar nicht aufsteigen, sondern dass wir einfach Pokalsieger werden.
Clever.
Und uns damit für die Europa League qualifizieren, dann als Zweitligist die Europa League gewinnen und dadurch als Zweitligist für die Champions League qualifiziert sind.
Ja, aber trotzdem weiter dann so 4-1 heim verlieren. So, solche Sachen.
Genau. Genau so. Und genau, unter der Woche gibt es dann irgendwie einen 3-1-Sieg gegen Barcelona und dann geht's auswärts nach Münster, wo man dann 0-4 verliert oder so.
Ach, glorreiche Zeiten, die auf uns zukommen. Ich freue mich. Nein, wir hoffen natürlich, dass jetzt alles besser wird. Und bevor wir ein bisschen über den neuen Trainer und über das Spiel gegen Nürnberg sprechen, habe ich mal wieder, weil ganz, ganz viele kommen zu mir und sagen, Toni, wo ist denn euer Quiz? Ihr macht ja gar keine Quizze mehr. Es stimmt, wir haben, ich muss auch sagen, ich habe meine Pflichten als Quizfee ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, weil ich aber auch ich war nicht im Modus. Ich war nicht quizmotiviert. Ich hatte irgendwie keine Lust auf gute Stimmung im Podcast.
Nee, vollkommen zu Recht.
Aber ich habe dir ein ganz kleines, ein knackiges zum Reinkommen, wer bin ich, mitgebracht.
Okay.
Und ich bin sehr gespannt, wie schnell du darauf kommst.
Mit, falls du es vorher verraten möchtest, mit Hertha-Bezug?
Nö, verrate ich nicht.
Okay.
Okay, erster Fakt. Ich war U21-Nationalspieler.
Mhm.
Weiter. In dem Land, ja, wäre lustig, wenn du jetzt sagst, ja, ja, klar. In dem Land, für das ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, bin ich außerdem zweimal Meister und einmal Pokalsieger geworden.
Okay.
Jetzt beantworte ich deine Frage vom Anfang. Mit 20 Jahren wechselte ich für 1,5 Millionen zu Hertha BSC.
Mhm. Für wie viel 1,5 Millionen? Okay, ich habe schon so eine leichte Idee, aber mach gerne noch weiter.
Von dort aus wurde ich zweimal verliehen. Zweimal zu Clubs aus meinem Heimatland.
Oh. Oh, nee. Oh, nee. Dann ist meine Idee weg. Krass. Also ich hatte tatsächlich auch einen Spieler, bei dem ich mir den Verlauf hätte vorstellen können, der sogar auch zweimal verliehen wurde, aber nicht zu Clubs aus seinem Heimatland.
Sag mal.
Ich hatte Seefolk im Kopf, aber der wurde ja nach England und nach Italien verliehen.
Ja, Seefolk ist es nicht. Ah gut, ich dachte, okay, nee, dann weiter geht's. 3 Jahre nach meinem Wechsel zu Hertha wechselte ich dann final ablösefrei zu einem der Clubs, an denen ich ausgeliehen wurde.
Also zurück ins Heimatland.
Ich sag dir jetzt den Namen des Vereins. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es war der FK Bodø/Glimt.
Ah, oh, klar. Norwegen.
Aha.
Boah, welchen Norweger hatten wir denn 3 Jahre, der dann noch zweimal verliehen wurde? Ach, ist das der von deinem Trikot? Oder von dem Trikot Trond Ludvigsen?
Richtig, ich bin zwar keine klassische Hertha-Legende, trotzdem findet Toni mich nämlich jetzt ziemlich cool. Ich bin Trond Frederik Ludvigsen und tatsächlich steht er auf meinem nagelneu erworbenen Retro-Hertha-Trikot, dass ich mir gekauft habe. Hab übrigens preistechnisch noch ein bisschen verhandelt, wie du es mir gesagt hast, Anton.
Sehr gut.
Und zwar ein kleines Shoutout. Ich weiß gar nicht, ob der, wahrscheinlich hört der jetzt unseren Podcast nicht. Shame on you. Aber ich habe von The Hoff Classics, der liebe Marcel, ist ein leidenschaftlicher Sammler und Verkäufer von Retro-Fußball-Trikots. Also wenn ihr irgendwie mal Bock habt, schaut mal bei ihm bei Insta vorbei. Ist jetzt keine bezahlte Werbung, weil ich gebe ihm gerne einen Shoutout, weil das war so cute. Das kannst du dir nicht vorstellen, Anton. Ich habe halt gedacht, ich krieg das Trikot geschenkt. Aber der hat sich so Mühe gegeben. Das war so richtig sauber eingepackt. Dann war da noch so ein DIN A4-Zettel, wie ich das Trikot waschen soll. Dann waren noch Sticker dabei. Dann waren noch so ein riesengroßes Poster aus der Bravo Sport von einem, ich habe gar nicht richtig reingeguckt, weil ich noch nicht so genug Zeit hatte, aber von auch so einem richtig, richtig alt, wo Michael Preetz noch quasi gespielt hat und so von so einem alten Mannschaftsfoto. Und dann hat er mir noch, weil er wusste, dass mein Freund Werder-Fan ist, hat er mir noch so zwei kleine Sammelkärtchen von so alten Werder-Spielern mit reingepackt. Und ich fand das so niedlich und er hat sich so Mühe gegeben. Und deswegen wollte ich da einfach mal kleines Shoutout da lassen. Und das Trikot ist schon, auch wenn er jetzt keine Hertha-Legende war, der Trond Ludvigsen, er ist auf jeden Fall fresh. Und deswegen, das Trikot sieht ultra geil aus. Ist wahrscheinlich auch Matchworn.
Ja, sehr, sehr schön. Shoutout auf jeden Fall verdient. Macht man doch immer gerne. Und ich meine, ich habe das Trikot ja gesehen. Deswegen kann ich auch nur sagen, ich finde es tatsächlich auch eins der geileren Hertha-Trikots aus meiner Lebzeit.
Absolut.
Muss also, ich sagen.
Ja.
Also ich würde sagen, wahrscheinlich Top 5.
Ach bei echt, mir. Krass, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht. Ja, so Top 5, Top 7.
Vielleicht leih ich es dir mal aus. Oder wenn du möchtest, kannst du auch mein Ibisevic-Trikot haben mit Teddy vorne noch drauf.
Es ist eigentlich so krass bei Trikots, ne? Weil ich muss halt echt sagen, ich habe ja wirklich einen wahnsinnig großen Haufen an Hertha-Trikots. Mhm. Seit meiner Geburt an halt so gefühlt irgendwie jedes Jahr ein Trikot. Also ein bisschen, ganz so viel ist es nicht, aber. Also ich meine, meine Kindertrikots, die sind alle im Elternhaus gut verwahrt, werden da auch bleiben. Aber ich habe hier halt auch echt viele Trikots, wo ich irgendwie so, naja, sie sind halt ein bisschen eng mittlerweile. So, ne? Wobei ich auch gar nicht genau weiß, warum, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich in letzter Zeit weder groß zu noch abgenommen habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr so der Tragekomfort irgendwie. Und auf der einen Seite denke ich mir so, ey, da kannst du für das ein oder andere Trikot eigentlich echt noch viel Geld bekommen. Auf der anderen Seite merke ich, hat es halt schon einen krassen nostalgischen Wert für mich.
Ja, naja, also erstmal, bevor du hier irgendwas verkaufst, kannst du mir mal, ne, schon mal schicken.
Ja, klar.
Und dann, vielleicht war es auch einfach früher so, dass man die Trikots nicht so oversized getragen hat, sondern dass der Slim
Ich glaube, das ist halt wirklich das Ding.
Ja, es ist so, ist wirklich so. Früher, was siehst du, finde ich, also klar, ganz, ganz früher, die Spieler haben ja immer übertrieben oversized getragen, aber es gab auch eine Phase, das ist noch gar nicht so lange her, ich würde sagen, vielleicht so 7, 8 Jahre, wo diese engen Trikots voll angesagt waren.
Oh ja. Da muss ich ja auch sagen, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, dass ja nach Hertha meine zweite große Liebe in Süditalien beheimatet ist, mit der SSC Napoli, und ich habe tatsächlich kein einziges Neapel-Trikot. Weil die immer so eng anliegende Dinger haben, dass ich darauf keinen Bock hatte. Ne? Ich war in Neapel. Ich glaube, die Story habe ich hier auch schon mal erzählt. Egal, ich mach's kurz. Ich war in Neapel im Fanshop. Und da gab's dieses geile zu Ehren von Maradona. Das war so hellblau-weiß gestreift. Also praktisch ein Neapel-Trikot, aber im Argentinien-Style. Wunderschönes Ding. Für mich wirklich, ich glaube, seit 25 Jahren das schönste Napoli-Trikot. Und ich gehe in den Laden und sehe so Größe M. Geil, gibt's noch. So, ne, perfekt. Geh an die Kasse, ich hab's nicht mal anprobiert. Der Verkäufer nur so, probier's mal an. Ich so, okay, aber M passt mir immer. Ich bin in die Umkleidekabine gegangen, das Ding war bauchfrei, so eng anliegend war es. Also es ist ohne Scheiß. Ich habe einen Napoli-Pulli hier, einen Merch. Der ist, glaube ich, dreifach XL. Nochmal, ich trage normalerweise M bis L, so ein Mix da draus.
Krass.
Und der ist einfach dreifach XL.
Ey, weißt du, was ich mich jetzt gerade frage? Man muss ja dazu sagen, dass Anton und ich uns noch nie in Real Life gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie groß du bist, Anton.
Ja. Was würdest du denn schätzen?
Ich habe halt immer gedacht, du bist dann so groß wie Philipp. Und Philipp ist ein bisschen größer als ich. Weil wenn du jetzt sagst, du passt in eine M, dann bist du ja wahrscheinlich ein bisschen kleiner als Philipp, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Aber Philipp ist ja auch um die 1,90.
Ist ja sehr Alex gut. Weißt du überhaupt, wie groß ich bin?
Ja, groß. Genau wie groß, genau, aber über 1,80 würde ich tippen.
Ich bin genau 1,80.
Ja, okay, ich bin 1,82.
Ah, okay, gut. Ah, gut. Na gut.
Na, genau.
Ja, gut. Also, so spannend.
Wie man hier in Köln sagt, normal.
Ey, wir schaffen das aber auch definitiv. Im April spätestens haben ja Alex und ich schon gesagt, komm, warum?
Ach stimmt, zum Spiel dann.
Ja, 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 definitiv. Ja. So, okay. Schön. Ich freue mich, dass wir uns hier trotz einem Jahr immer noch besser kennenlernen, Anton, hier in jeder Folge.
Ja, finde ich auch. Und ansonsten, ich meine, ich zwar im kleinen Kreise heirate ja dieses Jahr auch gar nicht so lange hin, bis es dann passiert, aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwann nachfeiern dann in Berlin und so und dann kommt ihr ja natürlich auch alle.
Yes. Ist ja klar. Oh, geil. Na, ist notiert, freue ich mich schon.
Also nicht ihr alle Hörer, nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen.
Bisschen Project X-mäßig wird deine Hochzeitsnachfeier. Genau. Okay, stark. Ja, dann lass uns doch. Ach, scheiße, jetzt sind wir gerade in so einer guten Stimmung. Aber,
das ist eine gute Überleitung. Du hast es ja auch schon, ich weiß gar nicht, war das im Vorgespräch oder hier schon bei der Podcastaufnahme? Du hast ja schon angekündigt, du siehst es ein bisschen anders als vielleicht so manch anderer, wie jetzt dieses erste Spiel war. Ich muss ja dazu gestehen, ich konnte das Spiel nicht schauen. Ich hatte Weihnachtsfeier nachträglich. Ja, ich weiß, ein bisschen spät. Konnte es deswegen nicht gucken. Ich werde auch am Sonntag das Spiel gegen Elversberg nicht schauen können, by the way, weil ich da in Belgien bin. Übrigens, ich war letztes Jahr zweimal in Belgien. Zweimal hat Hertha dabei gespielt. Das eine war die Niederlage in Darmstadt. Und das andere war die Niederlage gegen Elversberg.
Oh nee.
Daher schauen wir mal, ob das so ein gutes Omen ist, dass ich wieder in Belgien bin. Aber ich sag mal so, natürlich, ich habe Highlights gesehen, ich habe viel gelesen, viel geschaut. Deswegen, ja, ich glaube, wir sind mit ein bisschen unterschiedlicher Stimmung hier und kann mir irgendwie vorstellen, um das so vorwegzunehmen, dass wir uns am Ende so ein bisschen in der Mitte treffen wahrscheinlich.
Ja, absolut, weil man darf auch nicht vergessen, ich habe eben keine Highlights geschaut, ich habe drumherum mir nicht so viel angeguckt, weil ich das eigentlich gerade ganz geil finde, dass unsere Erfahrungen dann so aufeinandertreffen, weil ich war natürlich wieder im Stadion und es war natürlich wieder saugeil, weil es war Abendspiel und wir haben uns das ein oder andere Getränk genehmigt. Wir haben an sich auch eine gute Stimmung wieder gehabt, waren mit coolen Leuten im Blog. Und einfach, jetzt habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, einfach so dieser Moment, wenn das ganze Stadion blau wird und so die Musik kommt und so, das ist einfach Gänsehaut jedes Mal, egal wie scheiße es läuft. Ist einfach immer wieder ein geiler Moment. Und ich bin auch echt froh, dass wir so viele Abendspiele hatten jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, das ist auch durch die Medien gegangen. Der krasseste Fail am Anfang es war so peinlich, war halt, dass die falsche Aufstellung im Stadion quasi angezeigt wurde. Und es ging dann los, dass der Stadionsprecher halt anfangen wollte und Marius Gersbecks Bild dann auf den Bildschirm erschien. Und dann kam ein großes Five-Konzert. Und ich war in dem Moment so, Mann, das kann doch mal passieren. Also die sollen sich mal entspannen, die Leute. Die waren alle so richtig außer sich und haben gebuht und was soll die Scheiße? Und ich war so, Leute, entspannt euch mal, das ist ein technischer Fehler. Ey. Wir hatten schon viel peinlichere Sachen. Gute Überleitung zu dem, was quasi aufstellungsmäßig ja neu war im Vergleich zum Spiel davor. Marius Gersbeck hatte ein kurzes Vergnügen als Nummer 1 im Hertha-Tor.
Ja.
Denn Tjaak Ernst ist wieder zurück. Was hast du gedacht? Das war ja vorher schon klar, aber was waren deine Gedanken dazu?
Oh, ich fand es ehrlich gesagt gut. Also ich meine, ich bin nicht der größte Ernst-Fan. Ich finde auch, dass Gersbeck teilweise ein bisschen zu schlecht gemacht wurde für das, was er gezeigt hat. Trotzdem halte ich Ernst für den besseren Torwart. Und ich denke halt tatsächlich, also ich glaube nicht, dass Tjaak Ernst eine lange Zukunft bei uns haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er einer dieser Kandidaten ist, der eben im Sommer wechselt. Und ganz ehrlich, so blöde das auch irgendwie klingt und so unsympathisch, aber ich finde es gut, dass du dann jetzt halt nochmal eine Wertsteigerung ein bisschen vollziehen kannst, weil ich glaube, egal, was mit Hertha passiert und egal, wie viele Patzer er sich erlaubt im Verlauf der restlichen Saison, er gilt ja als sehr talentierter Torwart. Er ist U21-Nationaltorwart. Von daher, ich glaube, Interessenten wird es so oder so geben. Und ich würde behaupten, dass ein Tjaak Ernst mit Spielpraxis am Ende vielleicht 1 Million mehr einbringen kann als ein Tjaak Ernst, der jetzt ein halbes Jahr auf der Bank saß.
Ja.
Ne? Und wenn es nach mir geht, ich würde mir Tim Goller wünschen im Tor, aber das ist ja dann vielleicht ein Projekt für die nächste Saison.
Nee, wir haben doch auch Dings ausgeliehen nach Düsseldorf. Ja, aber, oder nicht?
Also ich finde den Jungen super sympathisch von allem, was ich mitbekomme, aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das für das Niveau reicht.
Meinst du?
Bei Robert Quasi-Groch.
Ah, Quasi-Groch, stimmt, der Name war gerade beim
Gesicht. Also das ist der, zumindest was ich so mitbekommen habe, letzte Saison hat er ja, war er ja Stammtorwart in der U23 größtenteils und das war sehr, sehr ausbaufähig auf Regionalliga-Niveau.
Na gut, okay, dann sind wir mal gespannt. Fakt ist, Tjaak Ernst wird voraussichtlich, wenn er sich nicht verletzt, verletzungsfrei bleibt, den Rest der Saison unsere Nummer 1 sein. Und dann war die Aufstellung für mich, ehrlich gesagt, auf der einen Seite überraschend, auf der anderen Seite war ich so, ja, also wir gehen einmal durch, wir haben Kenny und Seefuig, Außenverteidiger, Gechter und Martin in der Innenverteidigung. Dann hatten wir eine Doppelsechs mit Karbovnik und mit Clemens, Maser auf der 10, auf dem Flügel Derry und Rehse und Niederlechner im Sturm. Das ist an sich eine Aufstellung, bei der ich so sage, ja, ist schon mit unsere beste Aufstellung, ist auch am cleversten. Ich mag auch die Idee mit der Doppelsechs. Ja. Es fällt nur, und das, da ist mir wieder bewusst geworden, wie schlecht gemanagt wurde, wie schlecht diese Mannschaft gemanagt wurde, weil du einen wahnsinnig guten Spieler hast mit Cuisance, du aber eigentlich im Optimalfall mit deiner besten Besetzung gar keine Verwendung für ihn hast. Weißt du, was ich meine? Ich war so, das ist eigentlich, also an sich ist es die Aufstellung, die ich auch wählen würde, wenn ich sie machen müsste. Und ich hätte auch keine Verwendung für Cuisance, weil als Sechser funktioniert er für mich nicht gut genug. Als Flügelspieler aber auch nicht. Aber für diese Achter-Halbraumposition ist einfach kein Platz, wenn du halt Derry und Rehse spielen lassen willst. Du kannst ja nicht nur mit einem Flügel spielen. Das haben wir ja auch schon probiert, als Rehse noch nicht fit war. Das hat auch nicht so richtig funktioniert.
Ja, naja, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass er natürlich schon Fjell halt ein anderes System gespielt hat. Mhm. Und da hätte er ja theoretisch reingepasst, auch wenn er dann selten auf der Position gespielt hat, auf die er halt passt, nämlich den rechten Achter. Aber der Unterschied ist ja, dass wir jetzt mit Leitl eine Doppelsechs hatten und mit Fjell ja eigentlich einen Sechser, zwei Achter.
Ja.
So, und da konntest du dann schon diese Kombi, oder hättest du diese Kombi Maser-Cuisance mehr ausnutzen können. Ich sag mal so, mit dieser Doppel-Sechs, das ist ja auch erstmal nur ein System, also eine Theorie, sag ich mal. Ich kann mir schon vorstellen, wenn dann irgendwann hoffentlich Diego Demme fit ist, dass so ein Cuisance auch auf einer Doppel-Sechs funktionieren kann, wenn du sozusagen sagst, okay, wir staffeln das Mittelfeld mit einem klaren Sechser, einem Achter, einem Zehner. So ein bisschen sowas Ähnliches hatten wir ja damals unter Pal Dardai gespielt. Mhm. In seiner ersten Amtszeit. Da hatten wir ja das sogenannte schiefe Dreieck im Mittelfeld immer. Das waren dann größtenteils Schjelbred, Darida und ja, dann am Anfang Tolga Cigerci, dann später Andre Duda. Also sprich, du hattest sozusagen mit Darida den Achter, mit Schjelbred den Sechser und mit Cigerci oder eben Andre Duda den Zehner. Also, ne, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sowas schon funktionieren kann. Und auf der anderen Seite finde ich, war es gut, dass Cuisance mal eine Pause bekommen hat, weil er ist ohne Frage einer unserer besten Spieler, vielleicht sogar der beste Stand jetzt qualitativ. Aber er wirkte in den letzten Spielen, finde ich, schon krass verkopft.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Also in den aber dazu musst du auch sagen, dass in den letzten Spielen kaum jemand irgendwie rausgestochen ist. Also dadurch, dass es so eine Krisenstimmung war, selbst ein Maser hat im Verhältnis, also im Vergleich zum Anfang der Saison auch viel, viel weniger Momente. Was zum einen natürlich auch daran liegen kann, dass sich ein Gegner natürlich dann darauf einstellt, dass wir aktuell gefühlt nur zwei wirklich starke Spieler haben. Aber was einfach wahrscheinlich auch einfach mit der ganzen Situation zusammenhängt, dass das halt natürlich auch nicht an den Spielern vorbeigeht, dass die auch verkopft sind und dann halt eben nicht mehr so rausstechen wie am Anfang. Also es ist mir sowohl bei Maser als auch bei Cuisance in den letzten Spielen aufgefallen.
Absolut, absolut. Und ich meine, bei Maser nehme ich es noch ein bisschen mehr in Schutz, weil man darf einfach nicht vergessen, wie jung der Kerl ist.
Ja,
und dass der einfach mal gerade seine erste Profisaison voll spielt. Also ich meine, klar, er hat vor zwei Saisons sein Debüt damals gegeben gegen Bayern, glaube ich sogar, in München in der Abstiegssaison. Aber das waren zwei Spiele, die er da, glaube ich, insgesamt gemacht hat. gegen München und gegen Wolfsburg. Und dann letzte Saison war er ein Großteil verletzt, kam dann ja erst, ich glaube, Richtung Februar oder so wieder und wurde dann behutsam, sage ich mal, aufgebaut erstmal. Und in dem Sinne, wie gesagt, ist das seine erste richtige Saison. Und dass der zwischendurch mal eine Schwächephase drin hat und mal abtaucht, hey, alles gut. Der Junge ist so geisteskrank talentiert.
Ja, absolut. Naja, das der Junge ist vor allen Dingen, wenn man ganz ehrlich, halt auch weg. Aber gut, das ist ein...
Bitte, ich ganz ehrlich, das ist so ein Fall von, wo ich sage, bitte geh. Also im Sinne von, ich wünsche es mir für dich. Du bist zu gut für den Verein, du bist zu gut für dieses Umfeld, für dieses Chaos, für diese Liga. Ganz ehrlich, das sind klar, also so ne Spieler wie Laki Samardžić, der damals nach Leipzig gegangen ist, Spieler wie Luka Netz oder ein Stück weit auch Benze Dardai, der denke ich mir immer so, ey, ihr macht irgendwie 5 Spiele für Hertha und geht dann ablösefrei, nachdem man euch da komplett aufgebaut hat über die ganzen Jugendstationen. Sowas finde ich nicht cool, aber Masa, wie gesagt, zeigt Woche für Woche seinen Einsatz für Hertha, ist hier voll etablierter Profi und entwächst dem Verein gerade. Und ich finde, es gibt kaum was Schöneres als Zweitligist, einen Spieler zu haben, wo man sagt, ey, das ist ein Junge aus unserer Stadt, ein Junge aus unserem Verein, der hier seine Schritte geht und in die große, weite Welt des Fußballs hier jetzt rausstartet, weil er einfach zu gut geworden ist. Herrlich. Toll. Soll er machen.
Das hast du schön gesagt, Anton. Ich habe mir auch im Wintersale das weiße Ausweichtrikot geholt mit Masa hinten drauf.
Mega schön. Ich habe es auch überlegt, ganz ehrlich.
Ey, mach das,
ich
hab's das nicht kostet gemacht, nur noch 60 Euro.
Ja, ich das ist ein weiß. Schnapper. Aber,
und du wirst es dann irgendwann, wenn der irgendwann mal Premier League spielt oder so, wobei ich sehe ihn, glaube ich, eher in La Liga, aber weiß ich noch nicht, wenn der irgendwann mal überkrass ist, dann kannst du sagen, ja, ich hab hier noch. Für noch ein Masa-Trikot. Ah, hattest du die nicht? Ah, du hast dir das Sondertrikot. Nee. Hattest du das Sondertrikot mit Masa hinten drauf gekauft? Ja, ne?
Nee, ich habe den anderen talentierten Zehner genommen. Benze Dardai.
Ach ja, ich dachte, nein.
Ich hatte zwischen den beiden überlegt.
Ah, stimmt. Du hast das Benze Dardai-Trikot.
Ja, ja, ja.
Stimmt, aber das ist das alte.
Schwarzer
das,
Beton.
Ah ja, das Schwarzer Beton-Trikot, stimmt. Nee, ich meinte das... Das Ehrentrikot von Kai Bernstein, weil ich glaube, das war ein Kumpel von mir, hat sich quasi das mit Masa hinten drauf geholt, was ich auch cool finde.
Oh, okay.
Aber für mich war halt so, ich weiß nicht, dieses Sondertrikot war halt irgendwie, da wollte ich nichts hinten drauf haben. Das war irgendwie so.
Ja, ja.
Nee,
ja,
aber gut, dann lass uns doch mal ins Spiel reingehen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Situation für Situation analysieren. Ich glaube, auch zeitbedingt können wir einfach mal so ein bisschen sagen, was du glaubst und was du denkst. Und dann sag ich mal, was ich so glaube und ich so denke.
Ja, ich meine nochmal, ne, ich habe das Spiel nicht sehen können über 90 Minuten. Dementsprechend wirst du gleich mit Details kommen, die man einfach in Highlight-Videos und Zusammenschnitten und sowas nicht sieht. Aus meiner Wahrnehmung, ich muss sagen, ich bin erstmal vollkommen fein mit dem, wie es gelaufen ist. Weil ich finde, es ist erstmal, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, ein großer Fortschritt in der Aufstellung gewesen. Ein klar erkennbares System mit sinnvollen Personalentscheidungen, mit meiner Meinung nach auch sinnvollen Personalentscheidungen, die angemessen sind zu unserer Situation. Und das ist dann eben mal ein Cuisance rauszunehmen und einen defensiver denkenderen Kabovnik dafür aufzustellen ins Mittelfeld, solche Geschichten, eben mit einem Mittelstürmer zu starten in Florian Niederlechner, der auch gut mit zurückarbeitet. Ich finde es auch vollkommen richtig, da will ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, dass De Josefoy weiterhin auf links startet. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gerade einfach erstmal Stabilität zu gewinnen. Diese Mannschaft ist verunsichert, die Mannschaft kriegt einen Nackenschlag nach dem anderen in den letzten Wochen, teilweise unglücklich, teilweise selbst verschuldet, ne? Das ist ja immer ein Mix aus vielem. Und was Stefan Leitl und André Mijatović, erstmal willkommen zurück, Mijatović, finde ich irgendwie immer eine coole Geschichte, der Aufstiegskapitän, der jetzt wieder da ist, auch ein unfassbar sympathischer Typ in meinen Augen, innerhalb von 3-4 Tagen eine Mannschaft so eingestellt haben, dass sie von allem, was ich gesehen, gelesen habe und was er unter anderem zum Beispiel auch in Fabi Rehse im Interview nach dem Spiel selber gesagt hat, die wahrscheinlich beste Defensivleistung der letzten 2 Jahre dann aufs Feld zu bringen, finde ich erstmal einen ganz wichtigen und richtigen Schritt. Nürnberg ist eine Mannschaft, die heiß unterwegs ist gerade, wo du dir auch mal schnell ein paar Dinger fangen kannst. Und von daher fand ich den Schritt erstmal wichtig. Und was das Offensivspiel angeht, ich glaube, das ist ja vor allem das, worauf du auch hinaus willst später, was dir nicht so gefallen hat, was ich sicherlich auch nachvollziehen kann. Aber ich finde es dann vollkommen in Ordnung, wenn du erstmal sagst, okay, wir besinnen uns jetzt eben auf defensive Strukturen und müssen halt einfach wieder anfangen, unsere wenigen Chancen zu nutzen. Und die waren da. Also ich meine, sorry, bei aller Liebe, aber wenn Fabi Rehse den Ball halt ins leere Tor nicht reinkriegt, so, ne, den nicht doll genug erwischt, sodass der Torwart dann noch eingreifen kann, nicht platziert genug abschließt, du auch wieder 2, 3 Situationen hattest, wo Niederlechner eine Zehenspitze fehlt, dass er den Ball ins Tor grätscht, stattdessen landet er halt in den Armen des Keepers. Das sind Sachen, wo ich sage, ja, spiel das Spiel 10 Mal, ich würde behaupten, 7 Mal gehen wir mit einem 1-0-Sieg vom Platz. Und das ist für mich in der Situation, in der wir sind, erstmal vollkommen okay. Wenn du so in die Spiele gehst, wenn du sagst, okay, Hauptsache erstmal hinten die 0 und wir sind mit einem Punkt gegen ein gutes Team fein, aber wenn vorne einer reinfällt, dann nehmen wir es natürlich auch mit.
Ja, also ich will jetzt gar nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so eine komplett andere Meinung habe oder so, aber ich glaube, ich bin halt mit anderen Erwartungen in das Spiel reingegangen. Weil man hört immer von diesem, ja, neuer Trainer-Effekt und ich sag einfach, als Fan, der jedes Heimspiel im Stadion ist und deswegen, ich sag extra bei jedem Heimspiel, weil ich glaube, wenn du wirklich zu jedem Spiel gehst, dann hast du auch diese Erfolgserlebnisse, die du mit der Mannschaft erlebst. Mhm. Aber als Heimspiel-Fan sozusagen mit einer Heimspieldauerkarte, der nicht die Möglichkeit hat, immer auswärts mitzufahren, ist es einfach wahnsinnig frustrierend, dass du 0 Erfolgserlebnisse im eigenen Stadion hast. Man hat sich einfach so erhofft an diesem Abend, dass dieser Knoten platzt. Also natürlich ist dieses 0-0 ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich hatte das Team 4 Tage mit einem neuen Trainer und man kann nicht die Welt erwarten. Und ich glaube aber, dass einfach ich mir einfach so gewünscht habe, dass wir die einfach 4-0 vom Platz wegfetzen. Einfach damit so dieser Knoten platzt, dass dieser Moment, dieses, okay, wir können es noch. So, und wenn wir uns das jetzt erarbeiten müssen, sind wir mal ganz ehrlich, es ist eh zu spät. Und dadurch, dass es eh zu spät ist für alle Aufstiegsambitionen, die man hat, hätte ich mir gewünscht, dass es jetzt einfach, dass wir jetzt einfach so ein bisschen losgelöster spielen. Aber natürlich hat man auch recht, wenn man sagt, okay, die Mannschaft, die war wirklich komplett am Boden und man muss das jetzt wirklich Stück für Stück wieder aufbauen. Trotzdem hätte ich mir ein Erfolgserlebnis gewünscht. Und die defensive Stabilität, da gebe ich dir total recht, finde ich, hat wahnsinnig gut funktioniert. Gechter, der dann, glaube ich, mit Magenproblemen ja sogar ausgewechselt werden musste irgendwann. Toni Leisner, der reingekommen ist, der ja auch, sage ich jetzt mal, nicht immer jemand ist, bei dem man sagt, der auch immer so seine ein oder anderen Problemchen hatte. Ich fand generell die Defensivleistung in dieser Saison es waren einfach super viele individuelle Fehler, hatte ich so das Gefühl, in letzter Zeit, die dann zu Gegentoren auch geführt haben. Deswegen, so wie es jetzt ist, alles gut. Ich glaube, wir haben halt auch Glück, dass kein individueller Fehler in dem Falle passiert ist oder wir ihn rechtzeitig ausbügeln konnten. Was mir gefehlt hat und worüber ich mich das gesamte Spiel aufgeregt habe, ist, dass wir es immer noch nicht schaffen, uns vernünftige Bälle zuzuspielen. Diese klassischen Basics. Es sind so viele Fehlpässe, so viele Bälle in den Rücken, falsch temporiert, im falschen Moment gespielt, so viele Bälle, die quasi in den Fuß des Gegners geklärt werden. Da regt man sich dann drüber auf, weil ich sag dir, wie es ist, ein schönes Fußballspiel war es jetzt nicht. Da war weder viel Spannung, noch viel Dynamik, noch viel Emotion drin. Es war so, und deswegen glaube ich, bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach so erwartet habe, okay, jetzt passiert was, jetzt merkt man auch was auf dem Platz. Und deswegen, ich kann verstehen, weshalb man als Fan auch sagt, hey, ist das okay, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das, was mir immer noch fehlt, ist Feuer, ist so ein bisschen dieser, ey, wir haben jetzt wirklich Bock, was zu ändern. Und vielleicht gehe ich da auch mit einer falschen Einstellung ran, weil vielleicht ist die richtige Einstellung auch, ey, wir müssen jetzt erstmal unseren Kopf klar kriegen, bevor wir unsere Leidenschaft da noch mit reinpacken. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, dadurch, dass ich mit anderen Erwartungen reingegangen bin, wurde ich natürlich am Ende des Tages mit dem 0-0 irgendwie enttäuscht. So, vor allen Dingen, weil halt wirklich nicht mal so, dass du sagst, so, oh, wir haben es jetzt irgendwie unglücklich unentschieden. Nee, also waren die Torchancen, die jetzt da waren, waren jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann. Es war irgendwie nichts, wo ich sage, boah, da war nichts an Kreativität da oder an, es war irgendwie so, es hat mir irgendwie so der Funke gefehlt.
Ja, verstehe ich komplett und ich glaube, das hast nicht nur du so gesehen, ich glaube, das haben viele so gesehen und ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich die, ja, wahrscheinlich Erwartung, mit der man jetzt in die nächsten Spiele geht, ne? Was ich ja auch vollkommen okay finde. Also nochmal, ich bin in diese Saison gegangen und bin auch immer noch der Meinung, dass du als Hertha BSC in dieser Liga mit dem Kader, den wir haben, auch trotz Verletzten einen Großteil dieser Mannschaften, die in dieser Liga spielen, schlagen musst. So, bin ich der felsenfesten Überzeugung und sage ich seit Saisonbeginn. Und trotzdem muss man sich dann auch, oder muss ich mir auch eingestehen, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir richtig, richtig aufpassen müssen, nicht in Abstiegsnot zu geraten. Ja. Und dann sag ich halt, gegen ein Team wie Nürnberg, wo ich auch übrigens der Meinung bin, die müssen wir im Normalfall schlagen von unserer Qualität, sage ich aber in der Situation, erstes Spiel neuer Trainer, ist es mir lieber 0-0 mitzunehmen, als volle Möhre aufs 1-0 zu spielen, um sich dann wieder einen dummen Konter zu fangen und dann 1-0 zu verlieren und alle Euphorie mit neuem Trainer und so weiter ist komplett weg. Also das ist sozusagen meine Erwartungshaltung und ich will jetzt noch gar nicht in die Vorausschau gegen Elversberg, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn wir gegen Elversberg einen Punkt holen, ist okay. Auch wenn ich in meinem Herzen drin sage, Hertha BSC muss gegen Elversberg 5-0 gewinnen. Weil wir sind Hertha und das ist ein Dorf im Saarland. Und trotzdem schaue ich auf die Situation und sage, okay, wir spielen auswärts bei einer Mannschaft, die im Aufstiegsrennen ist. Und wir sind im Abstiegskampf. 0-0, 1-1 nehme ich mit. Also so, weißt du, das ist halt erstmal meine Erwartungshaltung jetzt. So bitter das ist.
Ja, voll. Es ist ja, also wahrscheinlich ist die realistische Sicht auf die Dinge auch die bessere, um halbwegs gut noch durch den Rest der Saison zu kommen. Aber ich bin halt so, dass ich halt, ich weiß nicht, ich wünsche mir, dass diese Saison nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann einen Abstiegskampf wünsche, aber ich wünsche mir irgendwie, dass die Saison nicht so bedeutungslos irgendwie vorbeigeht. Aber ich glaube, das ist das, was passieren wird und was auch natürlich besser ist, als jetzt nochmal in Abstiegsnot zu geraten.
Ja, ja.
Und deswegen hast du natürlich komplett recht. Aber ja, wenn man sich das Spiel halt so angeguckt hat, dann ist man schon irgendwie noch, ich bin noch nicht überzeugt. Also ich sage mal so, es gibt Mannschaften, die nach dem Trainerwechsel was anderes gezeigt haben. So, aber die sind natürlich auch nicht in unserer Situation. Deswegen bleibt es jetzt abzuwarten, wenn wir jetzt mal eine ganze Woche mit Training haben. Ich habe nur einen Artikel noch gelesen, dass sie wohl so, was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist, dass irgendwie Leitl so eine Art Spaßtrainingseinheit einberufen hat, wo sie einfach mal so richtig dick aufs Tor ballern konnten die ganze Zeit.
Ja.
Und wichtig, da denke ich mir dann, okay, ja. vielleicht ist das auch der Weg, so einfach jetzt nicht zu sagen, ey Leute, Fokus und also natürlich der Fokus, aber vielleicht einfach ist das der Weg, um diesen Knoten zu lösen, dass man im Training schon damit anfängt und einfach sagt, lass einfach mal Fußball spielen, lass einfach mal das machen, was wir gut können und nicht so verkopft an die ganze Sache rangehen. Deswegen, es bleibt abzuwarten, was Leitl noch so bringt. Ich muss dir sagen, die Frage wollte ich dir nämlich noch stellen. Das ist nur eine kleine Zwischenfrage. Das ist mir mit einem Kumpel im Stadion aufgefallen. Er gibt mir ein bisschen von der Optik und von der Mimik ein bisschen Tuchel-Vibes, findest du nicht auch? Ein bisschen attraktiver.
Ja, schwierig. Da bräuchte ich jetzt nämlich Fotos für, weil das Problem ist, ich habe, warum auch immer, wenn ich an Thomas Tuchel denke, habe ich immer den Mainz 05 Thomas Tuchel, also den jungen Thomas
Ah,
Tuchel im
nee,
Kopf.
der ist nicht mehr
Ohne
jung.
Bart und mit den Segelohren und so, ne? Und da sehe ich keine Ähnlichkeit, aber ja, ich glaube, das ist ganz witzig, weil ich glaube, Tuchel ist ja so um die 1,90 und Leite, glaube ich, so um die 1,70 gefühlt. Aber gut, aus dem Stadion ist ja nicht so, also sieht man das ja manchmal auch nicht so. Ich weiß aber, was du meinst, so mit dem Bart und so manchmal so ein bisschen so einer leicht finsteren Miene am
Ja,
Seitenrand, ne?
ich weiß
Ja.
nicht, also ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Ich finde, mir gibt ja auf jeden Fall so einen gewissen Vibe. Aber gut, das nur rein zur Optik. Ich finde an sich, das, was ich jetzt von ihm auch gehört habe, sein absolut sympathischer Typ. So, finde ihn cool.
Ja, ich auch. Und ich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, dass ich Fjell sehr sympathisch finde. Und trotzdem ist mir, sag ich mal, so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltendere Leitl-Art tatsächlich ein bisschen angenehmer. Also, so dieses, ich finde halt, sagen wir es mal so, ich finde dieses kumpelhafte Trainerding funktioniert halt nur, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Und ich finde, sobald eine Mannschaft keinen Erfolg hat, ist dieses Kumpelhafte halt so ein bisschen, finde ich, wirkt so ein bisschen unbeholfen dann so. Weißt du, das ist dann halt so, keine Ahnung, so dieser Pep-Talk dann, den du irgendwie in der Kreisliga kriegst von deinem Mannschaftskameraden. Sonst so wirkt das dann ein bisschen so, jetzt Mama das und das, so, ne? Also, ich will ihm gar nicht die Professionalität absprechen, darum geht es mir nicht. Es ist nur meine individuelle Wahrnehmung sozusagen. Und deswegen, da finde ich, bringt, sage ich mal, so ein bisschen dieses, ja, schon auch humorvolle, aber trotzdem diese zurückhaltende Art von Stefan Leitl, finde ich, bringt auch noch mal so ein anderes Element mit rein, was mir persönlich recht angenehm ist.
Na gut, aber dann, weil wir es ja kurz und knackig halten wollten, sag doch mal, in welche Richtung geht's denn jetzt am Wochenende?
Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich finde, man kann es halt null einschätzen, ne?
Ich
Weil
auch nicht.
nochmal, für mich ist es auch nochmal schwieriger, weil ich es eben nicht gesehen habe, diesen ersten Auftritt. Ich habe auch Stimmen gehört, von wegen, ja, es war defensiv super, aber es gab schon Räume, die ein besseres Team vielleicht auch nutzt. So, ne? Das kann ich jetzt, wie gesagt, schwer beurteilen. Fakt ist, Elversberg ist ein Top. Ja, top ist übertrieben, aber ein sehr gutes Team in dieser Saison in der zweiten Liga. Wir haben uns letzte Saison extrem schwer getan in Elversberg, in diesem kleinen Stadion. Boah, und auf der anderen Seite, doch, pass auf, ich glaube, es wird wieder ein Unentschieden. Ich glaube, es wird diesmal ein 1-1 und ich glaube, der von dir so oft benannte Knoten platzt dann gegen Schalke. Da sage ich
Boah,
jetzt
das wäre
einfach
so
mal, da ist es
geil.
ja ein Heimspiel, ne? Da bist du ja bestimmt dann auch, ich
Na,
sag jetzt einfach mal
sichi.
richtig, ich sag mal richtig hochnäsig jetzt, die klatschen mir aus dem Stadion.
Oh, das wäre so geil. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mir das wünschen würde. Oh, das wäre so
Also von daher,
schön.
ich sag jetzt für das Wochenende sage ich 1-1.
Ja. Ich sag dir, wie es ist. Oh, ich glaube, ich habe noch nie, das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, wir verlieren am Wochenende.
Kann passieren, kann
Ja.
passieren.
Ich glaube, das ist das, was ich in dieser Folge auch gelernt habe. Dank dir, Anton. Einfach meine Erwartungen runterschrauben. Dann ist man nämlich nicht so enttäuscht am Ende, sondern freut
Ja,
sich
siehst du,
vielleicht noch mehr.
habe ich doch am Anfang gesagt, wir werden uns irgendwo in der Mitte treffen. Du bist jetzt realistischer und ich rede davon, Schalke wegzuklatschen in 2 Wochen. Also von daher passt doch perfekt.
Ey, richtig schön.
Nee,
Naja, gibt es noch was, was dir auf dem
ja.
Herzen liegt? Weil ansonsten würde ich sagen, haben wir eine gute, knackige Dreiviertelstunde, die perfekt, glaube ich, abrappt, was gerade so in unseren Köpfen los ist, ohne jetzt eine detaillierte Spielanalyse zu machen, die ich ja gar nicht machen kann, wenn du das Spiel nicht gesehen hast.
Das ist auch wahr. Ja, ich möchte 2 Dinge noch ansprechen. Wenn du was dazu beitragen möchtest, immer gerne. Punkt Nummer
Okay, bin
1, ich hatte es
gespannt.
vorhin ja schon mal angeteasert, Deo Sefolk. Mir fällt auf, in den letzten Wochen und Monaten ist er so ein bisschen gefühlt vom Helden zum Buhmann geworden für viele. So,
Echt?
ne? Also ich, ja, du hörst schon in vielen, ja, sage ich mal, Kommentarspalten oder auch in anderen Podcasts und Medien dann doch sehr viel, naja, es reicht halt nicht vom Spielerischen, So in dem Sinne. Wo ich so ein bisschen gegenhalten will, weil ich einfach sagen möchte, das sind einfach genau die Spieler, die du auch brauchst in der zweiten Liga. Wir haben jetzt unter Fjell gesehen, es funktioniert halt im Normalfall zumindest nicht mit Tiki-Taka die ganze Zeit durchs Mittelfeld und was weiß ich. Und einen Spieler zu haben, der sich defensiv super wenige Fehler erlaubt, der immer Vollgas gibt, der natürlich auch mal dumme Aktionen dabei hat. Und ja, Köln sticht raus, ist mir bewusst, ist trotzdem immer noch super wichtig. Und ich hatte jetzt vor allem auch liebe Grüße zu einem anderen großen Hertha-Podcast. Da hatte ich jetzt auch gehört, da wurde dann viel gesagt, naja, und das Zusammenspiel mit Rehse war so schrecklich und das hat denen so leid getan und Rehse hat sich so viel aufgeregt und so. Klar, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, von daher schwer was zu sagen. Ich will aber nur noch mal dran erinnern, dass wir letzte Saison Woche für Woche darüber reden mussten, dass Rehse und Kabovnik 0,0 Zusammenspiel haben und nichts funktioniert. Und Rehse im Prinzip seinen Ego-Trip fährt, Kabovnik jedes Mal hinterläuft und nie den Ball bekommt. Und vielleicht liegt es auch nicht nur an Seevolk, sondern vielleicht auch ein bisschen an dem Offensivspiel von Rehse, dass da nicht alles perfekt funktioniert. Das will ich nur einfach mal dazu sagen. Und ich würde es mir wünschen, dass er noch weiter bei Hertha Profi bleibt, Deo Seevolk, und gerne dann auch als Rechtsverteidiger nächste Saison, wenn Kenny weg ist, keine Ahnung. Aber ja, also ich finde es so ein bisschen heavy, wie die Kritik da teilweise auf ihn einprasselt.
Ja, okay. Also habe ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt, weil ich aber auch in meiner rosaroten Seevolk-Bubble bin und natürlich im Stadion, sobald sein Name gerufen wird, auch einfach ein tosender Applaus herrscht, weil er, finde ich, so das verkörpert, was sich viele Fans halt wünschen und das, was ich ja auch in diesem Podcast immer predige, halt genau dieses Feuer, diese Energie, das, was man sich wünscht auf dem Platz. Und es ist, dazu muss ich auch sagen, Rehse hin oder her, man kauft es einem Seevolk halt mehr ab. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil bei einem Rehse hat man manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen drüber. Es ist im falschen Moment und es ist so ein bisschen so showmäßig. Ich will gar nicht so gemein sein, weil ich Fabi auch gern mag und sowas alles, aber du weißt, glaube ich, was ich meine mit so, dass ich das einfach so echt anfühlt und nicht so gezwungen. Und bei Rehse habe ich so das Gefühl, ja, der hat sich tierisch aufgeregt, aber da darf man nicht vergessen, der regt sich, glaube ich, also die haben ja auch immer mal wieder die Flügel gewechselt, Derry und er, und ich glaube, der regt sich momentan auch einfach viel über sich selber auf, weil viele Dinge noch nicht so funktionieren, wie er sich das gerne wünscht, wie er sich das von sich selber erwartet. Und genau, ist dann natürlich schnell dabei, sich, über seine Mitspieler aufzuregen. Und deswegen, also ich bin absolut deiner Meinung, ich bin froh, dass wir Deo haben und ich hoffe auch, dass er uns erhalten bleibt, weil ich ihn als Person super cool finde und als Spieler auch defensiv extrem wichtig.
Voll. Und Punkt Nummer zwei, heute kam ja das Gerücht auf, dass Hertha ja wohl kurz vor einem Transfer von Leon Jensen steht aus Karlsruhe.
Das habe ich nicht mitgekriegt. War ich zu sehr, habe ich zu viel gearbeitet heute.
Frechheit. Nee, finde ich einen schönen Transfer. Also ich meine, ist ein Berliner Junge, ist ein Hertha-Fan, der ja auch letzte Saison schon in einem Interview vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe gesagt hat, dass sein Traum ist, irgendwann nochmal für seinen Heimatverein, Herzensverein im Heimatstadion aufzulaufen. Also sprich, Hertha-DNA hin oder her, aber ich glaube, Spieler zu holen mit Zweitliga-Erfahrungen, die wirklich solide Zweitligaspieler sind, er ist 27, glaube ich, ablösefrei zu bekommen, halte ich für gute und sinnvolle Transfers.
Absolut.
Also, das Ding festzumachen. Auf welcher Position spielt er? Zentrales Mittelfeld. Also ich glaube, er hat schon verschiedene Positionen bekleidet, also im zentralen Mittelfeld, manchmal defensiver, manchmal offensiver. Genau, aber ich würde sagen, am ehesten wahrscheinlich so in die Achterrichtung.
Okay.
Ist mein Eindruck zumindest. Und ja, ich finde es einen grundsoliden Transfer, wenn er denn stattfindet. Aber es sieht wohl danach aus. Und fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Hört sich gut an. Naja, dann drücken wir mal die Däumchen.
Oder?
Ey, ach so, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Ja. Die beschäftigt mich seit der ersten Minute. Auf welches Konzert geht ihr denn eigentlich?
Oh, das wird dir absolut nichts sagen. Es handelt sich um eine Modern Irish Folk Band namens Amble.
Wild. Da muss ich mal reinhören.
Ja, es ist einfach sehr schöne Musik. Ich meine, ich habe sowieso auch schon seit Kindheitstagen an der Nähe zum Irish Folk im Allgemeinen. Jetzt ist es im Irish Folk halt so, dass gefühlt jeder halt immer die gleichen Songs spielt und da dann eine Band zu finden, die diese Elemente eben mit aufnimmt, trotzdem moderner ist und eben eigene Texte schreibt, dementsprechend auch mal neue Songs bei rumkommen, ist was sehr Schönes. Und das ist bei uns zu Hause so der große gemeinsame Nenner. Es war tatsächlich vor 2 Jahren ungefähr eine Zufallsentdeckung beim Kuchenbacken per Spotify Songradio. Zu dem Zeitpunkt hatten die Jungs, ich glaube, 2 Songs online. Und mittlerweile gehen sie auf Europa-Tournee, natürlich eher in kleineren Hallen. Aber ja, ich mag es super gerne. Also ich finde es einfach sehr schöne Musik tatsächlich.
Ey, voll cool. Na, dann nehme ich mal mit. Vielleicht spielen wir die ja auch mal bei Fritz im Radio drinne.
Ja, dann aber musst du vorher erwähnen, irgendwie, dass das von mir kommt, damit die mich kontaktieren.
Damit du bist quasi Fan der ersten Stunde. Nein, das finde ich ja immer so geil, deswegen, also ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt. Ihr müsst alle Fritz hören, weil das ist natürlich der Sender, für den ich arbeite. Und wir machen absolut. Ja einfach super oft super geile Newcomer-Mucke, Leute, die noch nicht gesigned sind oder so. Also einfach so mal ein bisschen alternativ, nicht nur diesen ganzen Pop-Kram, der im Radio runter und rauf und runter läuft, sondern auch mal ein paar coole alternative Sachen. Und da werde ich doch mal der Musikredaktion einen kleinen Hinweis reinsneaken.
Das finde ich gut. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, wo wir gerade so nett am Quatschen sind. Also ich will gar nicht sagen, dass diese Band jetzt mittlerweile groß ist. Ich glaube, es ist immer noch relativ nischig. Aber hast du eine Band oder irgendeinen Interpreten, Interpretin, wo du sagst, die hast du gefeiert, bevor sie groß geworden sind? Also wirklich groß.
Ja, absolut. Zum einen, ich sag's auch, und es stimmt wirklich, weil ich war, glaube ich, 9 oder 10, als ich angefangen habe, Crow zu hören. Bevor irgendeine Sau Crow kannte, weil ich war, glaube ich, auf einem der allerersten Crow-Konzerte, die überhaupt waren, in Dresden vor, keine Ahnung, 200 Leuten oder so.
Geil.
Und tatsächlich ich bin ja so ein richtig krasser Kygo-Fan, dieser DJ, der macht so Tropical House.
Ja, da bin ich raus, kenne ich gar nicht.
Es gibt auch viele Chartsongs von dem und so mittlerweile, und der war jetzt auch in der Uber Arena und den verfolge ich halt auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, als der erstmal angefangen hat mit Remixen. Und deswegen, ich hab da genauso wie du so ein Gespür für die mal ganz groß werden.
Absolut, ja. Absolut. Schön, dann hört da alle rein, ne, in die Musik. Ist super.
Okay, apropos, die ganz klein angefangen haben und ganz groß werden, drücken wir einfach mal der Härte die Daumen, dass sie jetzt doch noch ganz, ganz groß werden, bis zum Ende der Saison.
Gegen den Giganten aus dem Saarland.
Oh, ich habe jetzt schon Angst vor dem Maskottchen. Ich hoffe, die blenden bei dem Spiel nicht so oft das Maskottchen ein. Das macht mir richtig Angst, dieser Panda.
Geil. Ja, das habe ich ganz vergessen, aber ja, okay. Ja, vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn alles glatt läuft, kann ich nämlich vielleicht die zweite Halbzeit gucken, aber jetzt mache ich das dann vielleicht doch nicht.
Ja, ansonsten schicke ich dir Bilder vom Creepy Panda. Wir werden ja bei uns so in der Gruppe wahrscheinlich sowieso eine fette Analyse starten. Und da freue ich mich schon drauf, dass wir hoffentlich dann mal wieder also nicht, dass es mir mit dir keinen Spaß macht, Anton, aber auch in größerer Runde mal drüber quatschen können, was so in Elversberg ging nächste Woche.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Grüße an die beiden Jungs, die heute ferngeblieben sind. Toni, es hat wieder verdammt viel Spaß gemacht mit dir.
Wie immer.
Und wie immer, genau. Und euch natürlich eine schöne Restwoche noch, eine schöne Weiberfastnacht morgen, falls ihr Karnevalisten seid. Ne? Alav und Hellau. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische hoffentlich wieder.
Na dann, schönen Urlaub dir, Anton, und Hahuhe an euch. Danke. Alle, ihr Mäuse.
Haut da rein.